Mose Kapitel 6, die Verse 1 bis 13, hört auf Gottes Wort. Sprach der Herr zu Mose: Nun sollst du sehen, was ich dem Pharao tun will. Denn durch eine starke Hand gezwungen wird er sie ziehen lassen, und durch eine starke Hand gezwungen wird er sie aus seinem Land treiben. Und Gott redete mit Mose und sprach zu ihm: Ich bin der Herr. Ich bin Abraham, Isaak und Jakob erschienen als Gott der Allmächtige. Aber mit meinem Namen Herr habe ich mich ihnen nicht geoffenbart. Auch habe ich meinen Bund mit ihnen aufgerichtet, dass ich ihnen das Land Kanaan geben will, das Land ihrer Fremdlingschaft, in dem sie Fremdling gewesen sind. Und ich habe auch das Seufzen der Kinder Israels gehört, weil die Ägypter sie zu Knechten machen. Und habe an meinen Bund gedacht. Darum sage den Kindern Israels: Ich bin der Herr, und ich will euch aus den Lasten Ägyptens herausführen. Und ich will euch aus ihrer Knechtschaft erretten und will euch erlösen durch einen ausgestreckten Arm und durch große Gerichte. Und ich will euch als mein Volk annehmen und will euer Gott sein, und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin, der euch aus den Lasten Ägyptens herausgeführt. Und ich will euch in das Land bringen, um dessen Willen ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, dass ich es Abraham, Isaak und Jakob gebe. Das will ich euch zum Besitz geben, ich, der Herr. Und Mose sagte dies den Kindern Israels, sie aber hörten nicht auf ihn, vor Missmut und harter Arbeit. Da redete der Herr mit Mose und sprach: Geh hinein, sage dem Pharao, dem König von Ägypten, dass er die Kinder Israels aus seinem Land ziehen lassen soll. Mose aber redete vor dem Herrn und sprach: Siehe, die Kinder Israels hören nicht auf mich. Wie sollte denn der Pharao auf mich hören? Dazu habe ich unbeschnittene Lippen. So redete der Herr mit Mose und Aaron und gab ihnen Befehl an die Kinder Israels und an den Pharao, den König von Ägypten, dass sie die Kinder Israels aus dem Land Ägypten führen sollten. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir bitten, dass du uns dein Wort offenbarst, dein heiliges Wort, dein ewiges Wort. Himmel und Erde werden vergehen, aber dein Wort bleibt in Ewigkeit. Herr, gib uns deinen Geist und predige durch deinen Geist in unserem Herzen die Predigt, die jeder von uns hören muss, damit wir erbaut, ermutigt, zurechtgewiesen und ermahnt werden. Und vor allem, Herr, dass unsere Seelen zu dir emporgehoben werden. So bitten wir in Jesu Namen. Amen. Vielleicht erinnert ihr euch an letzte Woche. Mose und Aaron sind zum Pharao gegangen. Und sie hatten den Pharao aufgefordert, Israel ziehen zu lassen. Doch der Pharao hatte sich geweigert. Und anstatt Israel ziehen zu lassen, wurde die Situation immer schlimmer. Und Kapitel 5 endet dann mit dem Gebet Moses, in dem Mose fragt: Warum? Warum hast du mich nach Ägypten gesandt? Alles ist nur schlimmer geworden. Und heute sehen wir Gottes Antwort darauf. Gott redet zu Mose und sagt ihm, er soll trotzdem weitermachen. Er soll nicht aufgeben, er soll weiter das machen, wozu er berufen ist. Wir sehen heute Gottes Ermutigung. Und diese Ermutigung, werden wir sehen, braucht vor allem eins: Glauben. Glauben. Und das ist das, was wir als Christen brauchen. Nicht nur, um die Erlösung in Christus zu erhalten. Wir brauchen Glauben in unserem Leben, weil wir kontinuierlich auf Gott vertrauen müssen. Immer und immer wieder fordert unser Leben Vertrauen. Und ist einfacher gesagt als getan, oder nicht? Weil wir wollen was sehen, wir wollen was anfassen, wir wollen Resultate, Ergebnisse haben, aber manchmal bleiben diese Dinge aus. Und Gott sagt trotzdem, wir sollen weitermachen. Und das fordert Glauben, Vertrauen auf Gott. Das sollte Mose tun. Gott ermutigt ihn und sagt ihm: Gib nicht auf, sondern vertraue. Vertraue. Das ist der Titel der Predigt heute Morgen. Gib nicht auf, vertraue auf Gott. Gib nicht auf, vertraue auf Gott. Das ist nicht immer leicht. Das war auch für Mose und Aaron nicht leicht. Wir sehen am Ende von Kapitel 4, sie sind nach Ägypten gekommen, der Höhepunkt. Das ganze Volk freut sich. Aaron hat sich gefreut, dass er Mose wieder sieht. Das Volk hat sich gefreut, dass Gott endlich handelt. Sie sind niedergefallen, haben Gott angebetet, und dann in Kapitel 5 geht's wieder bergab. Alles wird schlimmer und wir kennen das, oder? Endlich, wenn das Blatt sich in unserem Leben wendet und es sieht wieder positiv auf und es geht bergauf, dann kommen die nächsten Probleme. Und die nächsten Probleme scheinen schwieriger zu sein als die Probleme vor uns. Ein bisschen wie erwachsen werden. Ja, als Schüler denkt man, oh, die nächste Mathe-Klausur ist das Schlimmste, was passieren kann. Und irgendwann im Studium schaut man zurück und denkt, ach, die Mathe-Klausuren waren so schön, warum muss ich jetzt diese Griechisch-Klausur schreiben? Und dann irgendwann kommen die nächsten Herausforderungen. Und so ist unser Leben. Die nächsten Probleme, die kommen, scheinen oft schwieriger zu sein, als die, die wir gerade bewältigt haben. Und trotz all dem Problem und trotz all dem Schweren, was auf uns zukommt, fordert Gott uns auf, weiterzumachen. Und er fordert uns auf, dass wir auf ihn vertrauen. Und der erste Grund dafür, den Gott gibt, ist ein Bund. Gott hat einen Bund mit dir geschlossen. Das ist das Erste, was wir hier sehen in diesem Abschnitt. Gott hat einen Bund mit dir geschlossen. Seht ihr, gleich zu Beginn ermutigt Gott Mose und sagt zu ihm, pass auf, du wirst sehen, was ich dem Pharao tun werde. Du wirst erleben, was ich machen werde. Am Ende wird er das Volk ziehen lassen. Am Ende wird er das Volk sogar aus dem Land vertreiben. Seht ihr, in Vers 1 lesen wir, er wird durch eine starke Hand gezwungen. Im Hebräischen ist das Wort gezwungen zwar nicht da, aber ich glaube, es bringt genau zum Ausdruck, was Gott hier sagt. Am Ende hatte Pharao gar keine Wahl mehr. Er will das Volk nicht ziehen lassen, er weigert sich und wir werden das sehen. Es wird ein langer Kampf zwischen dem Pharao und es sieht so aus wie Mose, aber eigentlich ist es ein Kampf zwischen dem Pharao und Gott. Und am Ende muss der Pharao aufgeben und er wird gezwungen sein, das Volk gehen zu lassen und er wird gezwungen sein, das Volk aus dem Land zu treiben. Er hat keine Wahl mehr. Und warum? Warum wird es so kommen? Die Antwort finden wir in Vers 2. Gott sagt, ich bin der Herr. Ich bin der Herr. Das klingt nicht spannend für uns, oder? Das ist, ich meine, Gott ist der Herr, das wissen wir, das bekennen wir. Das klingt nicht so, als ob es was Besonderes wäre. Aber es ist besonders, weil was Gott hier offenbart erneut, ist sein Name. Herr ist der Name Gottes. Das war der Name, den Gott Mose gegeben hat, als er aus dem Busch zu ihm gesprochen hat. Er hat gesagt, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ich bin, der ich bin. Ich bin der Herr. Ich bin der Herr. Das ist Gott. Gott selbst wird das Volk erlösen. Der Allmächtige, so hat er sich Abraham, Isaak und Jakob vorgestellt. Gott, der Allmächtige. Der Gott, der diesen Bund geschlossen hat. Das ist das große Argument, was Gott hier selbst bringt. Er sagt, ich habe einen Bund, ich habe meinen Bund mit ihnen aufgerichtet. Und ich weiß, die letzten Wochen haben wir immer wieder darüber gesprochen, dass Gott ein Gott seines Bundes ist und dass er treu zu seinem Bund ist und dass er seinen Bund nicht brechen wird. Aber genau das ist der Punkt im gesamten zweiten Buch Mose. Den Bund, den Gott geschlossen hat mit seinem eigenen Volk, was er ausgewählt hat. Das ist der Grund, warum sie in die Wüste gehen, weil in der Wüste am Berg Sinai wird der Bund erneuert durch das Gesetz. Seht ihr, wir nennen es 10 Gebote. Im Alten Testament sind es die 10 Worte des Bundes. Es ist der große Bund, der alles bestimmt. Und der Bund ist der Grund, warum Gott handelt. Schaut auf Vers 5, dort heißt es, und ich habe auch das Seufzen der Kinder Israel gehört, weil die Ägypter sie zu Knechten machen und habe an meinen Bund gedacht. Gott hat gesehen, wie es seinem Volk geht und er fängt an zu handeln. Ich glaube, manchmal haben wir ein falsches Bild von Gott. Und wir haben ein falsches Bild von Gott, weil wir dieses Bild haben wollen. Wir wollen Gott sehen als den lieben, mitleidhabenden Vater, der uns sieht und einfach nur Erbarmen hat. Und das stimmt. Aber warum hat er Mitleid? Wegen dem Bund, den er geschlossen hat. Wir sind sein Eigentum geworden. Und Gott, wenn er einen Bund geschlossen hat, hält diesen Bund und er erinnert sich an diesen Bund. Seht ihr, als Noah aus der Arche kam und geopfert hat, hat Gott einen Bund mit ihm geschlossen. Er hat den Bogen in die Wolken gesetzt, den Regenbogen. Er hat gesagt, jedes Mal, wenn dieser Bogen kommt, erinnere ich mich dran. Nicht, dass Gott ein Zeichen bräuchte, um sich zu erinnern. Aber jedes Mal, wenn der Regenbogen erscheint, ist es ein Zeichen dafür, dass Gott die Erde verschonen wird. Und das war der Grund, warum Gott eingegriffen hat, als Israel in Ägypten war. Der Bund, und in diesem Bund hat er eine Sache versprochen: Ihr werdet in Kanaan leben, in dem Land, in dem Milch und Honig fließt, in dem Paradies. Ihr werdet dort leben und das Land wird euch gehören, ihr werdet es in Besitz nehmen und dort werdet ihr Frieden haben. Aber dieses Versprechen ist noch nicht eingetreten. Und Gott muss dieses Versprechen erfüllen, weil sonst wäre Gott nicht Gott. Und deswegen fängt er an, einzugreifen. Das ist der Grund, liebe Geschwister, warum Gott in unserem Leben eingreift. Warum Gott in unserem Leben eingegriffen hat, weil er einen Bund geschlossen hat. Ein Bund mit Abraham. Ein Bund, in dem er versprochen hat, dass in Abraham alle Welt gesegnet wird. Und diesen Bund hat er bestätigt und erneuert in seinem eigenen Sohn Jesus Christus. Christus hat sein Blut vergossen. Das Blut des neuen Bundes, sagt er selbst, als er das Abendmahl einsetzt. Zur Vergebung unserer Sünden. Er hat diesen Bund geschlossen und weil er diesen Bund geschlossen hat, vergibt er uns. Weil er diesen Bund geschlossen hat, hat er uns zu seinen Kindern gemacht. Und weil er diesen Bund geschlossen hat, wird Gott eingreifen, auch wenn das Leben hart ist. Und auch wenn wir schwierige Probleme zu bewältigen haben. Weil er einen Bund geschlossen hat, wird Gott uns in das Land bringen, was er uns verheißen hat. Die neue Schöpfung, das neue Jerusalem, der neue Himmel, die neue Erde. Gott ist ein Gott des Bundes und das sollte uns Mut machen. Sollte uns Mut machen und das ist das, auf das wir vertrauen können und das, was wir schauen sollten, wenn es in unserem Leben schwer wird. Seht ihr, Luther hatte auf seinem Schreibtisch, in seiner Kammer geschrieben, ich bin getauft. Und es hatte für ihn wichtige Bedeutung, weil jedes Mal, wenn ihm irgendjemand oder irgendwas einreden wollte, dass er zu schlecht ist und dass Gott ihn hasst, hat er sich darauf berufen und gesagt, ich bin getauft. Und der Taufe ist das Zeichen des neuen Bundes. Mit der Taufe sind wir aufgenommen in den neuen Bund und Gott versiegelt diese Taufe durch Glauben und bestätigt uns, dass er uns erlöst und errettet hat und dass er uns erretten wird am Ende der Weltzeit. Der Bund ist unsere große Hoffnung, auf die wir bauen sollen. Das ist das Erste, was Gott Mose beibringt. Nicht aufgeben, sondern weitermachen, weil Gott einen Bund geschlossen hat. Gott hat einen Bund mit dir geschlossen, wenn du an Christus glaubst. Und dieser Bund sollte dir Mut geben. Aber wir sehen einen zweiten Grund, warum Mose nicht aufgeben sollte. Und der zweite Grund ist, Gott wird handeln. Gott wird handeln. Gott sagt zu Mose, darum sage den Kindern Israels. Mose ist nach Ägypten gekommen und er ist zum Pharao gegangen und alles ist schlimmer geworden. Aber Gott sagt hier, weil ich einen Bund geschlossen habe, wird alles besser werden. Seht ihr, wir lesen hier immer von dem, was Gott will. Wir lesen, ich will euch aus dem Lasten Ägyptens herausführen und ich will euch aus eurer Knechtschaft retten und ich will euch erlösen und ich will euch als mein Volk annehmen und ich will euer Gott sein und ich will euch in das Land bringen. Und wir könnten dieses ich will auch als ich werde übersetzen. Das ist meiner Meinung nach die bessere Übersetzung im Kontext. Gott will das tun, aber es ist nicht, wie wir wollen oft verstehen, es wäre gut, wenn ich es schaffen würde, sondern es ist ein, ich will und ich werde es tun. Ich werde euch aus diesem Land führen und ich werde euch erlösen. Gott verspricht hier, dass er definitiv eingreifen und handeln wird. Mit ausgestreckten und starken Armen. Er wird Israel aus Ägypten führen. Durch große Gerichte. Und der Pharao wird Israel am Ende ziehen lassen. Er wird Israel sogar aus dem Land treiben, lesen wir in Vers 1. Es wird ein Neuanfang sein. Seht ihr in Vers 7? Und ich will euch als mein Volk annehmen und will euer Gott sein. Und ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin, der euch aus den Lasten Ägyptens herausgeführt hat. Denn Israel war eigentlich schon sein Volk. Er muss es nicht mehr als sein Volk annehmen. Aber er wird diese Beziehung, die er mit dem Volk hat, erneuern. Er wird sie auf ein neues Level heben, wollen wir so wollen. Seht ihr, wir sehen es, wenn Israel in der Wüste ist, gibt er ihnen das Gesetz und damit kommt die ganze Beziehung zu Gott auf ein neues Level. Gott offenbart sich in einer ganz neuen Dimension und wir lesen davon, dass die Völker um Israel sagen werden, was für ein gerechter und gnädiger Gott, dass er so ein gerechtes Gesetz seinem Volk gibt. Der Bund, den Gott hat, die Beziehung, die er mit seinem Volk hat, wird auf ein komplett neues Level gesetzt. Und wenn wir ins Neue Testament blicken, sehen wir, wie die Beziehung zu Gott nochmal auf ein besseres Level gesetzt wird. In Christus. In dem neuen Bund, den Gott mit uns geschlossen hat. Paulus sagt im Galaterbrief, unter dem Gesetz hat man einen Mittler gebraucht. Am Anfang war Mose dieser Mittler, der zwischen Gott und dem Volk stand. Und dann war das Gesetz das, was vermittelt hat. Und stellvertretend der Hohepriester. Aber in Christus haben wir direkten Zugang zum Vater erhalten. Und wir brauchen keinen Mittler mehr. Der Weg zum Thron ist frei. Im Hebräerbrief werden wir sogar aufgefordert, zum Thron der Gnade zu treten, mit Freimütigkeit, mit Mut und Zuversicht. Wir dürfen vor Gott kommen und wissen, er hört uns. Und wir empfangen Hilfe zur rechten Zeit. Die Bundesbeziehung zu Gott ist noch besser geworden in Christus, auf einem ganz neuen Level. Aber die Beziehung wird noch besser werden. Weil Gott sagt uns, die Beziehung wird in einer komplett neuen Schöpfung enden. In einer Schöpfung, wo kein Leid mehr ist und kein Geschrei und kein Schmerz. In dem neuen, perfekten Schöpfung, sagt uns Gott. Dort wird unsere Beziehung mit Gott sein. Für ewig. Sie wird nicht mehr enden. Nichts mehr wird sie unterbrechen. Nichts mehr wird sie zerstören können. Gott wird unter uns sein. Das heißt in der Offenbarung, er selbst ist mitten unter uns und wird unser Gott sein. Das Zelt Gottes unter den Menschen, heißt es. Dort wird es perfekt sein, nicht hier. Ich denke, das ist die wichtige Lektion, die wir eigentlich hier lernen müssen. Seht ihr, Mose soll zum Volke und dem Volk versichern, dass Gott sie aus Ägypten bringen wird. Aber Gott hat nirgendwo versprochen, dass das Leben in Ägypten besser werden wird. Das Volk war frustriert und verärgert, weil es immer schlimmer geworden ist. Aber Gott hat ihnen niemals gesagt, Mose, kommt und dann wird euer Leben in Ägypten ein Traum werden. Gott hat gesagt, das, was kommt, wird besser werden. Und das hat Gott auch uns versprochen. Gott hat uns nicht versprochen, nur weil wir Christen werden, wird das Leben in dieser Welt besser werden und schöner werden. Wir denken oft, weil wir Christen sind, sollte alles besser werden. Weil wir Christen sind, sollte alles für uns einfacher sein und uns leichter fallen. Und wir sollten mehr Gelassenheit haben und viel mehr Freude im Leben. Und alles sollte toll und rosig und super sein. Aber es verspricht uns das Wort Gottes nicht. Ich habe letzte Woche oder vorletzte Woche einen Artikel gelesen über 10 falsch zitierte oder falsch interpretierte Bibelverse und einer der Bibelverse ist oft, Gott wird dich nicht über deine Maße hinaus versuchen. Nach dem Sinne wie, egal was auf dich eintritt, du wirst schon damit klarkommen. Aber Paulus gibt uns ein anderes Bild vom Leben eines Christen. Paulus war so oft am Limit seiner Kräfte und so oft kurz vorm Tod, dass wir schwer sagen könnten, der wird schon damit fertig. Christus sagt uns, jeder, der Christ wird, sollte die Kosten überschlagen, was auf ihn zukommt. Als Jesus die letzten Worte, die Jesus seinen Jüngern gibt, sind, rechnet damit, dass ihr verfolgt werdet. Seht ihr, Jesus, als er das Abendmahl mit seinen Jüngern gefeiert hat, sagt zu seinen Jüngern, wer ein Schwert hat, soll es mitnehmen. Weil er damit rechnen muss, sich verteidigen zu müssen. Wenn sie euch vor Gerichte zerren, wundert euch nicht, sagt Jesus. Jesus sagt, wer Christ ist, der muss ein Kreuz auf sich nehmen und Jesus nachfolgen. Und das ist kein Bild von einem Spaziergang durch den Wald in frischer Frühlingsluft bei Sonnenaufgang. Das ist ein Bild von Leid. Wer sein Kreuz damals auf sich genommen hat, war auf dem Weg zum Tod. War auf dem Weg, ausgelacht und verspottet zu werden. Aber das ist das Leben, was uns Gott eigentlich prophezeit in dieser Welt. Das Evangelium verspricht uns nicht ein besseres Leben in dieser Welt. Es verspricht uns ein besseres Leben, das kommt. Ein besseres Leben, was noch zu erwarten ist. Ich weiß nicht, wie viele von euch Joel Osteen kennen. Joel Osteen ist vor allem bekannt für das sogenannte Wohlstandsevangelium. Und Joel Osteen hat ein Buch geschrieben, Your Best Life Now. Dein bestes Leben jetzt. Und John MacArthur, ein Prediger aus Kalifornien, hat darauf kommentiert, wenn das deine Strategie ist, dann genieße es so gut, wie es geht. Weil als Christ hast du dein schlichtestes Leben hier. Dein bestes Leben kommt noch. Oder wie sein anderer Theologe gesagt hat, der beste Tag in diesem Leben wird schlimmer sein als der schlimmste Tag im Leben, das kommt. Weil uns ist nicht versprochen, dass es uns in dieser Welt gut geht. Uns ist nicht versprochen, dass wir hier alles haben, was wir gerne haben würden. Und dass wir einfach mit Leichtigkeit durchs Leben spazieren. Sondern uns ist versprochen, dass eine bessere Welt, eine bessere Schöpfung kommt, dass Gott uns dorthin führen wird. Und so war es auch für Israel. Ihm wurde nicht versprochen, dass es in Ägypten rosig ist. Ihnen wurde versprochen, dass in Kanaan Milch und Honig fließt. Dass dort das Land ist, in dem Gott sie segnen wird. Und dass sie dort keine Sorgen mehr haben müssen. Und Gott fordert uns auf, nicht aufzugeben, nicht damit wir hier alles erreichen. Wir sollen nicht aufgeben, weil das, was kommt, ist das, worauf wir schauen. Die Herrlichkeit, die wir haben, wenn wir keine Sünde mehr haben. Ich will nicht, dass in diesem Leben alles endet. Dieses Leben ist in einer gefallenen Schöpfung. Und ich bin Sünder. Und mein Körper zerfällt, meine Fähigkeiten sind schwach, ich werde alt. Ich will das beste Leben haben, was kommt in der Herrlichkeit, bei Christus, in seiner Gegenwart, wo es nichts Besseres mehr gibt. Und wo es kein Elend und kein Leid und kein Schmerz mehr gibt, sondern nur noch Christus und Gott selbst und ich in seiner Gegenwart. Für immer. Nichts wird mich mehr dort rausreißen können. Das ist die eigentliche Motivation, durchzuhalten. Egal, wie schwierig unser Leben ist. Und dann sehen wir eine dritte Sache. Wir haben gesehen, wir sollen nicht aufgeben, weil Gott einen Bund mit uns geschlossen hat, den er nicht bricht. Wir haben gesehen, wir sollen nicht aufgeben, weil Gott handeln wird. Gott wird uns in dieses bessere Land, in diese bessere Zukunft bringen. Und als drittes sollen wir nicht aufgeben, weil Gott bestimmt die Agenda. Gott bestimmt, was passiert und wann es passiert. Ich denke, die meisten von uns sind nicht die Typen von Menschen, die Schwierigkeiten lieben. Ja, es gibt anscheinend, ich bin mir nicht sicher, ob es es wirklich gibt, aber es gibt Menschen, die lieben es, Probleme zu lösen. Gib mir Probleme und ich löse sie. Ich gehöre nicht dazu, das kann ich garantieren. Für mich läuft am besten alles nach Plan. Und zwar nach dem Plan, den ich 3 Monate vorher aufgestellt habe. Und dann wird jeder Tag durchgeführt. Und es läuft einfach nicht so im Leben. Und wir haben es bei Mose gesehen, dass es nicht immer so klappt. Aber was wir gesehen haben, ist, es läuft alles nach Plan, nur es ist Gottes Plan. Es ist nicht Moses' Plan, es ist nicht der Plan, den die Israeliten hatten, es ist Gottes Plan. Und Gottes Plan bedeutet manchmal, dass es Schwierigkeiten gibt und dass nicht alles einfach ist, damit er sich daran verherrlicht. Und Mose muss es auf die harte Tour lernen. Seht ihr, er geht zu den Kindern Israels und sagt ihnen alles, was Gott ihnen gesagt hat. Er sagt ihnen, Gott wird euch aus Ägypten führen in das verheißene Land. Und was ist die Reaktion? Sie aber hörten nicht auf ihn vor Missmut und harter Arbeit. Wir könnten Missmut übersetzen mit ungeduldigem Geist. Die Israeliten haben so sehr unter ihrer Arbeit gelitten, dass sie ungeduldig geworden sind und gedacht haben, erzähl, was du willst, Mose. Wir glauben einfach nicht mehr, dass es geschehen wird. Wir vertrauen darauf einfach nicht mehr. Irgendwie hatten sie gedacht, Mose kommt und Gott erlöst sie. Und das ist nicht passiert. Und jetzt sind sie enttäuscht und ungeduldig geworden. Wo ist diese Erlösung? Wir müssen aufpassen, dass wir nicht in diese Falle treten. In diese Falle von Ungeduld, nur weil das Leben schwer geworden ist. Ich habe doch schon dreimal dafür gebetet und nichts hat sich verändert. Hat uns Gott nicht in seinem Wort Segen versprochen? Wo ist dieser Segen? Manchmal denken wir uns, ich sollte mich eigentlich freuen, aber irgendwie ist das Leben spricht nicht von Freude. Und eigentlich sollst du alles nicht so schwer nehmen, aber irgendwie fällt mir alles gerade schwer. Und wir müssen aufpassen, dass wir in diesen Situationen nicht anfangen, ungeduldig zu werden. Ein gutes Beispiel für mich ist immer Georg Müller. Es gibt die Geschichte von Georg Müller, dass er ein Leben lang für 3 Personen gebetet hat, dass sie zum Glauben kommen. Und er hat in seinem Leben nicht erlebt, dass sie zum Glauben gekommen sind. Aber alle 3 Personen sind nach seinem Tod zum Glauben gekommen. Und er hat nicht aufgehört, bis zu seinem Tod für diese Person zu beten. Er hätte auch in Ungeduld einfach aufhören können und sagen können, du willst es nicht, Gott, ich höre auf. Aber er hat durchgehalten. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht ungeduldig werden, weil unsere Wünsche nicht erfüllt werden. Weil das ist das eigentliche Problem. Wir haben eine Vorstellung, wie es laufen soll und so läuft es nicht. Und dann werden wir ungeduldig, weil Gott nicht unser Wünscheerfüller geworden ist. Aber es geht nicht um unsere Wünsche, es geht um Gottes Agenda. Und wir sehen es vor allem am Ende des Abschnitts. Gott sendet Mose zum Pharao und Mose antwortet, wieso sollte ich zum Pharao gehen? Das Volk, das ich erlösen soll, das ich aus Ägypten führen soll, das hört schon nicht mehr auf mich. Wieso sollte der Pharao auf mich hören? Und dann sagt Mose, außerdem habe ich unbeschnittene Lippen. Und damit meint er, ich bin noch gar nicht geeignet, vor dem Pharao zu treten und mit ihm zu reden. Die Diskussion hatte Gott mit Mose schon. Mose hat zu ihm gesagt, ich bin kein begabter Redner, ich kann es nicht und daran hat sich bis jetzt nichts geändert. Wieso sollte ich jetzt schon wieder zum Pharao gehen? Es hat sich an der Situation überhaupt nichts geändert. Und jetzt sehen wir in diesem Abschnitt was Interessantes im zweiten Buch Mose, weil bis zu diesem Zeitpunkt haben wir immer gesehen, wie Gott auf die Argumente Moses eingeht und Gegenargumente bringt und sagt, warum er es doch tun soll. Aber hier sehen wir es nicht. Hier sehen wir nur in Vers 13, so redete der Herr mit Mose und Aaron und gab ihm Befehl an die Kinder Israels und an den Pharao, den König von Ägypten, dass sie die Kinder Israels aus dem Land Ägypten führen sollten. An diesem Punkt lässt Gott keine Einwände mehr zu. An diesem Punkt würdigt Gott die Einwände gar nicht mehr. An diesem Punkt sagt Gott, was Sache ist. Die Kinder Israels werden aus Ägypten geführt. Zu meinem Zeitpunkt, nach meinem Plan, so wie ich es will. Gott bestimmt die Agenda. Und Gottes Agenda ist immer besser. Gottes Agenda ist immer die, die für alle Beteiligten das Beste ist. Die Sache, die wir daraus lernen am Ende ist, es geht nicht um das, was wir gerne hätten, sondern es geht um das, was Gott tun wird. Und deshalb sollten wir nicht aufgeben. Wir sollten nicht aufgeben, weil Gott zu seinem Ziel kommt. Und am Ende geht es um Gottes Ehre und um Gottes Herrlichkeit und dass sein Plan erfüllt wird. und nicht um unsere Wünsche, nicht um die paar Stunden mehr Luxus, die wir in diesem Leben haben könnten, sondern um der ewige Plan, an dem wir vor Gottes Thron stehen mit einer unzähligen Schar von Menschen aus aller Welt und ihn anbeten und loben für das, was er getan hat. Das ist das große Ziel. Und dieses Ziel wird erfüllt werden. Und Gott erfüllt es nach seinem Plan und nach seiner Agenda, nicht nach unseren Wünschen. Liebe Geschwister, wir alle neigen dazu, manchmal aufzugeben. Wir alle neigen dazu, aufzugeben, weil wir denken, alles läuft schief. Und alles läuft anders, als es eigentlich laufen sollte. Wir sehen das, was vor unseren Augen ist, und wir fangen an zu verzweifeln. Wir sehen das, was nicht funktioniert. Wir sehen all die Schwierigkeiten. Die Dinge laufen einfach nicht so, wie wir es gerne hätten. Und das Problem ist dann, wir geben auf, weil wir aufhören, auf Gott zu vertrauen. Aber genau dazu fordert uns Gott hier auf. Wir sollen auf ihn vertrauen. Auf ihn. Denn er wird am Ende alles gut machen. Gib nicht auf, vertraue auf Gott. Das fordert Glauben. Das fordert Vertrauen. Glauben, dass wir nicht daran festhalten, was wir sehen, sondern daran festhalten, was uns versprochen ist. Abraham ist im verheißenen Land auf- und abgewandert und hat sein Zelt dort aufgeschlagen und hier aufgeschlagen und hat das ganze Land bewandert. Aber er hat darauf vertraut, dass Gott ihn in das heilige, ewige Land führen wird. Die Stadt, dessen Baumeister Gott selbst ist. Und er hat nicht aufgehört mit diesem Vertrauen. Und das ist das, wozu wir aufgefordert werden. Wir sollen vertrauen, wir sollen im Glauben das annehmen, was Gott uns versprochen hat. Und Gott hat uns Gründe dafür gegeben, nämlich die allererste, sein Sohn Jesus Christus, der sein Blut vergossen hat, damit wir Frieden mit Gott haben. Damit überhaupt die Möglichkeit da ist, dass wir in seine Herrlichkeit kommen. Und Gott hat uns versprochen, dass er uns dorthin führen wird. Und er wird uns hinführen nach seiner Agenda. Und deshalb ist die Aufforderung, gib nicht auf, vertraue auf Gott. Lasst uns beten.